Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Brutalist von Brady Corbet. Für 10 Oscars ist dieser Film nominiert. Und gewiss, er ist sehenswert, doch er ist auch ein wenig hochtrabend. Der amerikanische Traum zerplatzt einmal mehr im Hollywood-Kino. Die Freiheitsstatue sehen wir zu Beginn von einem ankommenden Schiff aus. Erst steht diese Statue auf dem Kopf, dann schwebt sie quer auf der Leinwand, bald steht sie dann fest auf dem Boden. Ihr Versprechen hat Laszlo Todd, gespielt von Adrian Brody, der gerade von Bord geht, angelockt. Der jüdisch-ungarische Architekt Laszlo Todd brachte vor dem Zweiten Weltkrieg das Bauhaus nach Budapest, nachdem zuvor er in Dessau studiert hatte. Es ist eine fiktive Geschichte, die aber natürlich sehr viele Parallelen hat zu Bauhausarchitekten. Dann kamen die Nazis, sie deportierten Laszlo nach Buchenwald, doch er überlebte. Auch, und das stellt sich erst 1947 heraus, überlebte seine Frau und auch seine Ziehtochter überlebte Dachau. Als er dies erfährt, da ist er schon in Amerika. Ein Cousin in Pennsylvania, der ein mäßig laufendes Möbelgeschäft betreibt, nimmt Laszlo bei sich auf. Der Geschmack der Kundschaft ist provinziell bis altbacken. Laszlo entwirft Stahlrohrmöbel, die an die Ikonen von Peter Behrens erinnern, die heute begehrte Designerstücke sind, damals aber Ladenhüter in Pennsylvania sind. Eines Tages erscheint der von Joe Alwyn gespielte Harry Lee, der seinen reichen Vater überraschen möchte mit einer neuen Privatbibliothek. Laszlo soll das Design übernehmen. In dem hochherrschaftlichen Anwesen, das schwer unter dem Historismus des 19. Jahrhunderts atmet, entsteht in einer Rotunde ein heller Ort, in den die Sonne hineinscheinen kann. Die Bücher werden durch eine lamellenartige Konstruktion vor dem Einfall des Lichts geschützt. Schließt man sie, verschwinden alle Bücher und es bleiben im Raum nur noch Holzwände, ein Marmorboden und eine Stahlrohrliege. Als der Vater Harrison Lee Van Buren, gespielt von Guy Pearce, plötzlich auftaucht und diese Überraschung sieht, ist er außer sich. Er schmeißt Laszlo und die Handwerker hinaus und die Familie Van Buren wird auch die Rechnung nicht begleichen. Laszlos Cousin ist beinahe ruiniert. Außerdem hat er die berechtigte Sorge, dass Laszlo und seine Frau eine Affäre beginnen könnten. Der Brutalist handelt davon, dass die Menschen in die USA kommen können und dort doch Gleichheit, Freiheit antreffen können, dass sie sich dort verwirklichen können. Aber stimmt das tatsächlich? Gibt es nicht da auch eine Mehrheitsgesellschaft, die die anderen Minderheiten vielleicht einmal bereit ist aufzunehmen, aber nur zu den Bedingungen, die die Mehrheitsgesellschaft ihnen setzt? Es ist ein Film, der selbstredend auch zum gegenwärtigen Amerika spricht. Es ist dabei aber auch ein Film, der viel erzählen möchte von den Baustilen, der erzählen möchte von einem Genie, das sich gegen alle Widerstände durchsetzt, um irgendwann am Ziel anzukommen. Laszlo wird tief fallen, noch tiefer als er gedacht hat. Er wird irgendwo beim Bau arbeiten müssen, wird in einer Baracke schlafen, sich anstellen für Lebensmittel, bis dann doch eines Tages dieser Harrison Lee Van Buren ihn kontaktiert. Denn eine Architekturzeitschrift ist auf diese neu gestaltete Bibliothek aufmerksam geworden, hat diese in vielen Seiten abgedruckt, abgelichtet und nun ist es eine Design-Ikone. Und dieser Harrison möchte mehr davon, möchte mit Laszlo in Kontakt treten. Er kennt plötzlich sein Genie und muss sich zunächst einmal entschuldigen dafür, dass er es erst verkannt hat. Jetzt will Harrison, dass Laszlo in der Gemeinde in Pennsylvania ein Zentrum der Zusammenkunft realisiert. Ein gigantischer Bau auf einem Hügel inklusive Kapelle, Sporthalle und Bibliothek. Dabei muss auch Laszlo immer wieder sein Jüdischsein vielleicht nicht verstecken, aber er muss immer bereit sein, sich ganz dieser Mehrheitsgesellschaft, die christlich ist, zu assimilieren. Wir sehen also, welcher Druck auf dem jüdischen Einwanderer lastet. Geld, so sagt Harrison, spielt eigentlich keine Rolle. Harrison sieht sich ja ohnehin als Philanthrop. Der Brutalismus kommt nun in die Provinz. Der Ärger ist bald groß, weil viele mit dieser Architektur nicht einverstanden sind. Die Modelle erschließen sich vielen Außenstehenden nicht. Unerbittlich folgt der als genialisch porträtierte Laszlo seiner Idee, aber er wird niemals unabhängig sein in diesem Land der Freiheitsstatue. Es regiert immer der Geldgeber. Und so muss er manchmal Kompromisse hinnehmen, muss hart kämpfen und oft ist auch unklar, worum es bei diesen Streitigkeiten geht. Das ist das erste Versäumnis dieses Films, dass wir dann doch von diesem eigentlichen Bauprojekt zu wenig zu Gesicht bekommen, um wirklich beurteilen zu können, welche Probleme entstehen, wenn man das eine oder andere weglässt oder doch irgendeine Dekoration hinzufügt, wo der Brutalismus dies eigentlich verbietet. Dieser Harrison äußert sich schon beim allerersten Zusammentreffen rassistisch. Und wir werden noch weitere Ausbrüche von ihm erleben. Später wird in ihm ein Antisemitismus zutage treten, der unmittelbar in die Vernichtung der Juden führt. Zugleich ist es Harrison, der dafür sorgt, dass Laszlos Frau Erzsébet, gespielt von Felicity Jones, und die Pflegetochter in die USA übersiedeln können. Es sieht zunächst nach einer Männerfreundschaft aus. Harrison hat das Geld, Laszlo hat das Talent. Harrison beneidet Laszlo, weil er dieses Talent nun nicht einfach kaufen kann, in dem Sinne, dass es auf ihn übergeht, sondern es bleibt ja bei Laszlo. Und diese Ungleichheit, die in dieser Freundschaft liegt, aufgrund des Geldes, die verstärkt sich immer mehr und wird dann in aller Brutalität ausgeübt. Van Buren wirkt wie eine Karikatur bei all dem. Es ist sicherlich ganz schön gespielt in manchen Szenen, aber sehr bald merken wir doch, ach ja, das haben wir jetzt aber schon 10-mal gesehen, dass er genau diese Gestiken macht, dass er diese ganze Arroganz an den Tag legt, eigentlich bei jedem Wort, das er spricht. Und nun kann man einwenden, solche Leute gibt es aber doch in der Wirklichkeit zuhauf und wir sehen sie ja mitunter auch im Fernsehen oder bei Inaugurationen stehen. Das stimmt zwar, aber unter filmischen Gesichtspunkten ist doch zu sagen, dass diese Figuren trotzdem damit nicht interessant werden. Man müsste sich irgendwie anders ihnen nähern, statt sie immer wieder in ihrer Banalität und Arroganz vorzuführen. Darauf lässt der Film sich aber nicht ein. Wir haben die Figuren schnell verstanden und sind dann auch bald gelangweilt, zumal der Film über 3,5 Stunden dauert. Der Brutalismus arbeitet ja damit, dass er auf Sichtbeton setzt, Flachdächer liebt, geometrische Formen das Charakteristikum sind, dass man sich dem Funktionalen ganz gewidmet hat und nicht das Dekorative verfolgt. Die Kamera schreitet das alles wieder ab, zeigt es in kreisenden Bewegungen. Die Kamera geht durch Licht und Schatten und in den Zwischenräumen, da drückt sich immer wieder auch die Shoah durch. Das ist nie manieriert und man verzeiht dem Film auch, dass die Filmmusik von Daniel Blumberg das Monumentale meist noch unterstreicht. So vernehmen wir in den Bauabschnitten immer wieder Hornklänge, die uns zu Richard Wagners Ring und dem Bau von Walhall führen. Es ist eine Gigantomanie. Laszlo ist ein Künstler des Trotzdem und auch dieser Film will eigentlich allen Widerständen trotzen. Vielleicht identifiziert der Film sich ein bisschen zu sehr mit dieser genialen Architektenfigur. Wenn Gebäude, Materialoberflächen, Carrara-Marmor in der Toskana, Lichtspiele und Landschaften gezeigt werden, ist der Film wunderschön und aufschlussreich. Wir lernen hier wirklich etwas über die Architektur. Im Vista Vision-Format gedreht sind das Bilder, die wir so noch nicht gesehen haben. Kameramann Lol Crowley hat hier eine perspektivische Vielfalt an den Tag gelegt, die einen staunen lässt. Es ist Kino, das fast zu einer Architekturausstellung wird, durch die wir gehen. Wir können auch die Gebäude spüren, wir können die Weite spüren, aber auch die Enge. Und eigentlich sind das die Seelenlandschaften, die erschütternd sind, die bewegend sind. Dabei hat der Film auch nur 10 Millionen Dollar Budget gebraucht. Brady Kobe, der Regisseur, sagte, es gibt all diese Führungskräfte, die dem Regisseur nicht trauen und ihm mit Notizen überschütten. Das Ergebnis ist etwas Antiseptisches, dem die Handschrift fehlt. Das kann man hier über diesen Film eben nicht sagen. Er hat diese Freiheit genommen, mit einem kleinen Budget aber dann sehr viel zu machen. Und insofern gibt dieser Film auch Hoffnung, dass man mit kleinen Budgets sehr große Filme drehen kann. Und es ist gut, dass so etwas auf der Leinwand mal erscheint und wir nicht immer nur diese Gigantomanie der supergroßen Budgets erleben aus den Superheldenfilmen und so weiter. Der Regisseur gleicht natürlich mit diesem Monomanischen auch seinem Protagonisten, vielleicht ein bisschen zu sehr. Sobald allerdings Menschen in diesem Film auftreten, wird er belanglos, obwohl sie ja tragische Figuren sind. Ja, Adrian Brody kann ergreifend spielen, aber als Ausgangslage hat ihm das Drehbuch nur Künstler, Genie, Klischees zur Verfügung gestellt. Seine Frau darf bis auf einen Auftritt, der sehr imposant ist, nur leiden. Die Pflegetochter ist ohnehin verstummt. Und Harrison und sein Sohn sind so banal, wie Superreiche in der Tat meistens sind. Sie machen sich alle und alles zu Untertanen und dringen überall ein. Sie vergewaltigen mit ihrem Geld. Es ist also so, dass wir nicht der Botschaft widersprechen. Und trotzdem fragt man sich, wie lange möchte man es zeigen? Es ist rasch verstanden. Es liegt nahe, dem nackten Baustil auch nackte Emotionen zur Seite zu stellen. Tränen, Schmerzen, Drogendelirien und immer wieder ergreifende Umarmungen, sehr nah gefilmt mit der Handkamera. Aber dies nutzt sich dann rasch ab, weil hier tatsächlich keine neuen Bilder gefunden werden, sondern man greift auf das Gefühlsarsenal von Hollywood zurück. Und so wird dieser monumentale Film fast etwas wie eine Nostalgieorgie. Seht her, das ist noch das alte große Kino. Es ist ohnehin schwierig, wenn man sich entscheidet, eine Figur, die alkohol- und rauschgiftabhängig ist, in den Mittelpunkt zu stellen. Denn man kommt dann sehr schnell bei einem Schmerzenskino an. Und diese Blut-, Schweiß- und Tränen-Performances sind es natürlich, die bei den Oscars häufig abräumen. Aber sie sind dann auch ein bisschen langweilig. Und man merkt auch, dass es ein wenig die Ausrede ist, beziehungsweise der Ausweg ist für diesen Regisseur, dass man sich nicht mit der Figur anders beschäftigen muss von Laszlo. Nämlich sehen wir Laszlo mal einigermaßen nüchtern und normal temperiert, dann weiß der Regisseur relativ wenig mit diesem Laszlo anzufangen. Der Kontrast ist interessant, dass man mit der intimen Handkamera eine große Orientierungslosigkeit produziert und dem dann die Aufnahmen, die sehr formstreng sind, entgegenstellt, die den Bau dieses imposanten Gebäudes zeigen. Es ist ja ein epischer Film, kann man jetzt in vielen Kritiken lesen. Der Brutalist giert aber vielleicht ein bisschen zu sehr danach, ein solcher zu sein. Das war schon das Problem von Damien Chazelles Babylon. Die epische Größe von Giganten oder There Will Be Blood erreicht der Brutalist nicht. Hinzu kommt, dass dieser Film noch einen völlig überflüssigen Epilog hat, bei dem dann nochmal so schnell ein bisschen Architekturgeschichte im Wikipedia-Stil vermittelt wird und zugleich eine pathetische Rede geschwungen wird von Laszlos Pflegetochter, die auf der Architekturbiennale auftritt, um das Werk ihres Onkels zu würdigen. Sie könnte ihre Rede auch mit den Worten schließen und deshalb sollten wir alle den Oscar gewinnen. Nun gibt es viele Filme über den amerikanischen Traum, über den der Comedian George Carlin einmal sagte, "That's why they call it the American Dream, because you have to be asleep to believe it." Hier werden wir wachgerüttelt, wie es eigentlich um den amerikanischen Traum steht. Der Film reiht sich ein in viele andere Filme, aber er tut das auch in erschütternder Klarheit. Es ist ein Film über den Kapitalismus oder besser gesagt über die vermeintliche Freiheit im Kapitalismus. Denn diese Freiheit im Kapitalismus ist an die Zahlungsfähigkeit geknüpft. Wenn man es sich leisten kann, dann kann man natürlich sich sehr frei bewegen und alles Mögliche realisieren, sich selbst verwirklichen. Hat man das Geld nicht, ist es ein unfreies Leben. Man sollte sich von niemandem, auch nicht von Politikern oder Journalisten, irgendetwas anderes einreden lassen. Laszlo ist zwar kreativ innerlich frei, aber er ist völlig abhängig von seinem Geldgeber. Er muss seine Arbeitskraft verkaufen, weil er keinerlei Kapital besitzt. Damit gleicht das Architekturgenie doch uns allen. Das Kapital demütigt den Künstler auch, zwingt ihn zu Kompromissen. Das sind auch unsere kleinen Kompromisse, die wir fortlaufend machen müssen, weil wir noch ein bisschen länger im Büro bleiben müssen, weil wir dies noch machen und da nicht so böse reden sollen, weil wir ja auch noch befördert werden wollen. Wir sehen in Harrison, dem Geldgeber, dem Gönner, eigentlich die Personifikation des Kapitals. Und so kommt es ja auch dann immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Laszlo und Harris, beziehungsweise Harris führt diese Diskussionen oft nicht selbst, sondern schickt andere vor, um selbst als der große Gönner weiter dazustehen. Sein Sohn ist da von einem ganz anderen Format, der voller Arroganz auf Laszlo herabblickt. Und so kommt es zu einer interessanten Szene, in der Laszlo noch einmal betont, wie wichtig ihm das Projekt ist, dass er sogar bereit ist, auf sein Gehalt zu verzichten, nur um dieses Projekt zu realisieren. Und der Sohn macht ihm dann an einer Stelle klar, wir dulden sie. Und in der englischen Originalversion sagt er, we tolerate you. Das ist eigentlich die beste Version dieses Satzes. Die richtige Version, da der Begriff der Toleranz ja überall vertreten ist. Und wir erinnern uns, wie sehr das Silicon Valley diese Toleranzbotschaft hinausgetragen hat, wie Meta sich als die progressive Plattform gerierte. Und plötzlich hatte ein Mark Zuckerberg einen anderen Einfall, der politische Wind dreht sich, warum auch immer, und plötzlich ist Schluss damit. Dann wird genau diese Liebe, die man da gezeigt hat, die Toleranz, die man verbreitet hat, sofort wieder entzogen. Ähnlich ist es ja mit den Stiftungen von Philanthropen, die, wenn sie keine Lust mehr haben, jederzeit das Geld abziehen können und dann ist's aus damit. Wir tolerieren sie, das heißt, man ist nur toleriert vom Kapital, das einen jederzeit in der Hand hat. Das in dieser Klarheit hervorzubringen, ist wirklich etwas, was dem Film gelingt und das macht den Film auch wirklich großartig an diesen Stellen. Wenngleich er an vielen, vielen Stellen redundant ist, Längen aufweist, die wirklich nur damit zu begründen sind, dass man gerne das Monumentale hätte, dass er unendlich lang sein soll, dieser Film. Mit mehr Prägnanz wäre man vermutlich weitergekommen. Ja, wir tolerieren sie. Also diese Botschaft ist eigentlich die, die Laszlo jederzeit spürt. Er ist nur geduldet, mehr eben nicht. Und das gilt nicht nur für sein Verhältnis zu Harrison, sondern das gilt auch für das Verhältnis, das er als jüdischer Einwanderer zu dem Land Amerika hat. Die Freiheitsstatue anfangs stand kopfüber, also eigentlich richtig herum. Denn die Freiheitsvorstellung ist verkehrt. Wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.